ARD Sounds.
Zu viele Auflagen, zu wenig Planungssicherheit. Nach den Auswirkungen der Schweinepest und den anhaltenden Debatten um die Düngerverordnung steht die Landwirtschaft in Sachsen vor ganz wichtigen Entscheidungen. Und wir analysieren die aktuelle Situation, schauen auf die Herausforderungen und fragen uns, was braucht denn die Branche, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können? Und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz auch in der Landwirtschaft? Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge von Dienstags direkt. Ich bin Sina Peschke und diesen Podcast, den finden Sie jede Woche neu und zwar in unserer App ARD Sounds. Und das sind unsere Gäste. Cindy Kröber ist bei uns, sie ist die Geschäftsführerin vom landwirtschaftlichen Unternehmen an der Dresdner Heide. Schönen guten Abend, Frau Kröber.
Hallo, schönen guten Abend.
Dr. Markus Bertelsmeier von Agrartechnik Sachsen GmbH mit Standorten unter anderem in Ebersbach, in Großweitschen und in Burkau ist heute bei uns. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und Jan Gebauer vom Berufsschulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
So, und ich überfall Sie gleich mit der ersten Frage. Wie würden Sie aus Ihrer ganz persönlichen beruflichen Sicht aus Ihrer Nische die Situation in der sächsischen Landwirtschaft beschreiben? Sagen Sie, nach den Bauernprotesten letztes Jahr zum Beispiel läuft alles einigermaßen, damit kann man arbeiten? Oder sagen Sie, nee, wir haben noch so viele Baustellen, also wir müssen jetzt echt was tun? Frau Gröber, fangen Sie vielleicht mal an. Sie haben einen großen Hof, stimmt's?
Ja.
Oder wovon reden wir hier eigentlich, wenn Sie sagen, Sie haben ein landwirtschaftliches Unternehmen?
Wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben Milchviehhaltung, wir haben 800 Kühe bei uns im Stall.
Ich betone nochmal, 800.
Ja.
Mhm.
Wir haben eine Biogasanlage, wo wir aus der Gülle von den Rindern Strom und Wärme erzeugen. Mhm. Wir haben die Pflanzenproduktion, die bei uns das Futter halt hauptsächlich produziert, aber auch Marktfrüchte, was Raps und Getreide ist. Wir haben einen kleinen Hofladen, wo wir unsere eigenen Produkte vermarkten, aber auch Produkte von anderen direkt Erzeugern, also was Molkereiprodukte hauptsächlich sind, Käse, auch Obst und Gemüse etc.
Ich möchte und fast behaupten, es gibt nichts, was Sie nicht machen, oder?
Fast.
Okay, Frau Gröber, wie beurteilen Sie aus Ihrer Sicht mit diesem Unternehmen im Hintergrund, Sie sind Geschäftsführerin, wie beurteilen Sie die Situation der Landwirtschaft?
Im landwirtschaftlichen Bereich gerade schwierig.
Weil?
Weil die Preise sind am Boden, die Kosten weit oben.
Also Sie können schlecht verkaufen?
Also verkaufen vielleicht schon, aber die Preise dazu passen nicht.
Mhm.
Und das bringt uns ganz schön in die Bredouille, sowohl in der Milch wie auch in der Pflanzenproduktion.
Mhm.
Früher konnten wir das immer ein bisschen ausgleichen. Irgendein Bereich lief schon, aber momentan ist es schon sehr anstrengend, ja.
Herr Gebauer, wie geht's Ihnen denn als Lehrer im Berufsschulzentrum? Läuft's bei Ihnen gut? Also das ist ja mal ein Indikator für Interesse, auch an der Branche, wenn genügend Azubis kommen oder sagen Sie, wir haben viele Plätze frei?
Ja, ich denke, die Anzahl der Azubis ist schon ausschlaggebend. Die fehlen uns ein wenig, auch durch die neue Schulnetzplanung, die in Sachsen so stattfindet. Das ist ein bisschen schwierig. Als ich angefangen habe vor ein paar Jahren, vor 20 Jahren, da hatten wir von jedem Lehrjahr 3 Klassen. Jetzt haben wir von jedem Lehrjahr nur 1 Klasse in der Landwirtschaft. Also gerade was Landwirte und Tierwirte betrifft, Tierwirte ist stark reduziert. Ne, ist ja auch ein Job, den fast keiner mehr machen will. Und das ist genau das Problem. Ne. Wir sind ein bisschen, also schultechnisch läuft das natürlich gut. Wir haben,
aber mit Ihrem Blick jetzt auf die ganze große Situation.
Ja, ich sage mal, wir machen es immer so ein bisschen fest an den Schülerzahlen. Wenn wir viele Schülerzahlen haben, dann geht es der Landwirtschaft auch gut, ne, weil eben doch viel gemacht wird. Aber die Veränderung in der Landwirtschaft ist natürlich auch enorm. Was Technik betrifft, was die Aufstallung betrifft, was die Tierwohl betrifft, das ist schon, hat sich schon ganz schön geändert.
Mhm.
Und ich habe nur das Glück, nicht mit Zahlen jonglieren zu müssen.
Ja.
Ich nehme die Lehrlinge oder wir als Schule nehmen eben die Lehrlinge, die uns zugewiesen werden. Und daran können wir das festmachen, dass es der Landwirtschaft eben, ich denke, nicht so gut geht.
Herr Dr. Bertelsmeier, Sie verkaufen und vermieten Agrartechnik. Also diese Riesentraktoren zum Beispiel, wo das Rad größer ist als ich. Was haben Sie noch? Mähdrescher?
Ja, wir verkaufen, wir vermieten, wir kümmern uns eigentlich um die Technik. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Technik draußen läuft, wir reparieren, wir liefern Ersatzteile. Also wir sind Dienstleister für die Landwirtschaft in Sachsen und in Südbrandenburg und ja, sind so klassisch im vorgelagerten Bereich. Die sächsischen Landwirtschaftsbetriebe sind unsere Kunden.
Und?
Und ich sag mal, wenn es der Landwirtschaft gut geht, geht es uns in der Regel auch gut.
Wie geht's Ihnen?
Im Moment spüren wir, dass die Situation in der Landwirtschaft angespannt ist. Und das wissen
also
wir.
Also es war schon besser.
Es war schon deutlich besser, ja. Wir kommen aus einer, würde ich sagen, verhältnismäßig guten Zeit mit guten, auskömmlichen Erzeugerpreisen. Und diese Phase ist im Moment leider vorbei. Und wir wissen nicht genau, wann die Preise wieder ein Niveau erreichen, wo auch wieder so ein bisschen Optimismus sich breit macht.
Gut, dann würde ich mir jetzt mal wünschen, dass Sie uns vielleicht ein paar Beispiele nennen, damit wir sind ja Verbraucher und Verbraucherinnen, uns das besser vorstellen können, wie sich da, wenn wir gerade über Preise sprechen, wie sich entwickelt hat, mit welchen Problemen Sie da zu kämpfen haben, Frau Gröber.
Also als Beispiel nehme ich jetzt einfach mal den Milchpreis. Wir werden sicher um die Vollkosten bei 45 bis 47 Cent liegen und bekommen momentan knapp über 40 Cent ausgezahlt.
Also machen Sie ein Minus.
Genau.
Und das kompensieren Sie dann, weil Sie natürlich mehrere Bereiche haben in Ihrem Unternehmen mit anderen?
Genau, also teilweise können wir das kompensieren. Momentan ist es schon eher Aufbrauchen der Reserven.
Was noch? Der Milchpreis, wie sieht es mit
also Getreide ist ähnlich, nicht ganz so tragisch. Direktvermarktung haben wir zum Glück einen sehr soliden Kundenstamm, die uns sehr treu bleiben. Also das, und wir haben auch einen Smart Store seit diesem Jahr, also wo man 24 Stunden um die Uhr einkaufen kann. Ah. Der ist auch super angelaufen, haben die Kunden sehr gut angenommen. Das freut uns sehr. Und beim Thema erneuerbare Energien ist eher die politische Unsicherheit. Will man jetzt die Biogasanlagen noch oder nicht? Diese ganze Thematik vom Auslaufen von diesem erneuerbaren Energiengesetz.
Also Sie schwimmen gerade so, genau, so ein bisschen. Ja. Können Sie uns vielleicht nochmal, Herr Bertelsmann, mal ein Beispiel nennen, wo Sie sagen, das ist ein Indikator oder mit diesem Problem haben wir zu kämpfen? Was?
Ja, wo wir das halt deutlich spüren, dass die Investitionsfreudigkeit in den Landwirtschaftsbetrieben gerade sehr zurückhaltend ist, dass wenig oder weniger in neue Technik investiert wird. Ja, die Technik, die da ist, die wird weiter gefahren, weiter genutzt. Das Positiv ist noch, dass unsere Werkstätten relativ gut ausgelastet sind, dass der Service eigentlich uns momentan trägt. Aber im Neumaschinengeschäft merkt man schon, dass es da einen rückläufigen Trend gibt im Vergleich zum Vorjahr.
Also die Stimmung ist durchwachsen. Es war schon viel besser. Es muss was getan werden. Arbeiten wir uns mal gemeinsam ein bisschen vor aus den verschiedenen Bereichen. Frau Gröber, Sie haben uns schon beschrieben, wie groß Ihr Unternehmen ist, dass Sie sehr flexibel sind mit dem Hofladen und jetzt auch, wie haben Sie ihn genannt? Smart Shop?
Smart Store.
Ach, Smart Store. Okay. 24/7. Ich kannte mal einen Fleischer, der war so flexibel, dass er sogar vegane Würste angeboten hat. Haben Sie sowas auch?
Vegane Würste, nein.
Haben Sie noch nicht. Produzieren Sie bio oder konventionell?
Wir arbeiten konventionell.
Konventionell. Und wie sieht es denn aus? Sehen Sie eine Bewusstseinsänderung oder ist es nach wie vor, dass sich Bio noch nicht so richtig durchsetzt?
Ich würde es jetzt nicht an Bio festmachen. Der Verbraucher orientiert sich schon mehr an der Regionalität. Also das merken wir stark, dass die regionalen Produkte doch mehr nachgefragt werden und das Interesse generell an der Landwirtschaft und der Produktion schon gestiegen ist.
Meinen Sie damit, dass die Leute nicht mehr so aufs Geld gucken und lieber zu Ihnen kommen, als in den Supermarkt zu gehen?
Also aufs Geld gucken würde ich noch gar nicht mal so sagen, dann eher gucken, wo kommt das her und wie wird es hergestellt. Wir hatten jetzt am Wochenende zum Beispiel einen Tag des offenen Hofes, wo wieder viele Besucher bei uns waren und auch wirklich Fragen gestellt wurden, warum wir das so produzieren, wie wir es produzieren. Also
kann man bei Ihnen auch hinter die Kulissen gucken?
Ja, kann man, genau.
Okay. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Arbeit mehr geschätzt wird, mehr wertgeschätzt wird als vielleicht vor, sagen wir, 20 Jahren? So alt sind Sie ja noch gar nicht.
Es ist die Frage, woran man die Wertschätzung festmacht.
Na, am Zuspruch, am Einkaufsverhalten.
Ja, also das Einkaufsverhalten ist schon da, aber ich denke, die Wertschätzung ist eher, wie der Verbraucher auf die Produktion schaut. Zum Thema, wie wird denn produziert, wie werden die Tiere gehalten und so weiter. Und alleine schon das Interesse ist für mich eine Wertschätzung.
Was sind denn das für Fragen, die Sie am Tag der offenen Tür gestellt bekommen haben?
Zum Beispiel, ob die Kühe rausgehen dürfen, warum die halt zum Bäckerhäuser gehen und welchen Rhythmus und also schon, warum wir die Dinge so tun oder warum wir halt manchmal in der Nacht ernten müssen oder überhaupt draußen abends produzieren.
Unser Angebot steht, diskutieren Sie mit. Ich habe Sie ja vorhin schon mal gefragt, wenn es um die Landwirtschaft und landwirtschaftliche Produkte geht, kaufen Sie lieber regional und geben ein paar Cent mehr aus oder gehen Sie doch lieber in Discounter, weil es zum Beispiel auch bequemer ist. Hier Stefan Wiegand aus der Dienstags-Direktredaktion. Ach so, ja, die Telefonnummer noch. Da geht nämlich Stefan ran. Kostenfrei natürlich die 0800 637 7272. Hat sich jemand gemeldet? Na klar.
Ja, und zwar, wenn man das so ein bisschen einordnen möchte, gehört natürlich auch dazu, dass man weiß, was eigentlich hinter einem Liter Milch für Arbeit steckt, wie ein Brot zustande kommt und was in einem Fleisch eigentlich alles drin ist. Und da hat uns beispielsweise Katrin Walter aus Zwönitz eine Mail geschickt und hat geschrieben, ich selbst habe meine Kindheit auf einem Bauernhof verbracht. Heute ist es für meine Familie selbstverständlich, so viel wie möglich regionale Produkte zu kaufen. Unsere Kartoffeln holen wir in der örtlichen Agrargenossenschaft, Eier vom Bauernhof in der Nachbarschaft, das Fleisch von einem Biohof im Nachbarort. Wir würden uns wünschen, dass weniger mit Pflanzenschutzmitteln gearbeitet wird, wissen aber, wie schwierig das ist. Ist das tatsächlich ein Problem?
Reden wir gleich drüber, aber ich finde es ja schon mal nur mal so auch von der Zeitfrage her sehr interessant, wie viel man investieren muss, um dahin zu fahren und die Eier dort zu holen, das Fleisch wo ganz anders noch. Kriegt man zum Glück bei Ihnen, Frau Gröber, alles auf einem Hof, oder?
Mhm.
Aber das ist nicht über, also da spielt dann auch das Faktor, der Faktor Zeit eine Rolle. Danke erstmal für die, Ihre Meinung. Hast du noch was?
Ich hätte sogar noch eine
Mail. Wunderbar, wunderbar.
Ist auch ein bisschen umfangreich.
Bitteschön.
Und zwar hat Sabine Büttner aus Dresden uns eine Mail geschickt. Menschen, die mit Landwirtschaft zu tun haben, ja, die wissen, was sich hinter so einem Produkt verbirgt, Städter eher nein. Nur so kann man sich erklären, dass beispielsweise tausende Euro für einen Kleinwagen ausgegeben werden, gern auch mal ein paar hundert Euro für so Schnickschnack-Sachen, die der Bequemlichkeit dienen, aber ein Aufschrei erfolgt, wenn die Butter 10 Cent teurer wird. Ich bin der Meinung, wir müssen endlich mehr bezahlen für gute regionale Lebensmittel und bezüglich unsere Nahrung von der Geiz-ist-geil-Mentalität wegkommen. Und wir müssen damit anfangen im Kindergarten. Zum Beispiel jeder Kika einen eigene Küche. Und dann können die Leute wissen, wo es herkommt und wie es schmeckt. Und wer so etwas überhaupt vermisst oder weiß, wie es schmeckt, der kann das auch später mal vermissen und sagen, okay, ich orientiere mich anders, ich kaufe anders ein und ich suche meine Lebensmittel an einem anderen Stelle zusammen.
Okay. Wunderbar. Danke erstmal für Ihre Meinung. Das ist sehr gut. Ich sage Ihnen nochmal die Telefonnummer. Das ist die 0800 637 7272. Und wenn Ihnen jetzt nicht nach Reden ist, dann schreiben Sie uns einfach in der MDR Sachsen App. Das geht natürlich alles auch. Stefan sitzt davor und kümmert sich drum und kommt dann wieder rein.
Bis gleich. Ich gehe gleich mal hin.
Genau. So, Herr Gebauer, Sie haben jetzt gehört, was eine Hörerin gesagt hat mit den Düngemitteln. Das ist so eine Sache. Sie sieht die Notwendigkeit, findet es aber trotzdem nicht gut. Jetzt gibt es ja Diskussionen über die Düngemittelverordnung in Sachsen. Was wird denn da diskutiert und warum wird diskutiert?
Ja,
Schwieriges Thema.
Ja, ist immer ein schwieriges Thema. Ne? Wir haben natürlich verschiedene Ansichten in der Landwirtschaft. Einmal die Biolandwirtschaft, einmal die integrierte Landwirtschaft oder wie auch konventionell genannt wird. Ne? Und wir haben den größten Bereich. Ich glaube, in Sachsen ist es wohl so, dass es noch 15% an ökologische Landwirtschaft ist und die natürlich ganz anders wirtschaften müssen als der integrierte Landwirt oder der konventionelle Landwirt, die natürlich auf den Flächen auch bestimmte Erträge erwarten wollen. Düngung hat immer so ein bisschen so einen negativen Touch. Es wird Nährstoffe auf den Boden gehauen, die Pflanzen werden gefüttert. Ne? Aber ich bin da auch natürlich der Meinung, dass wir, wenn wir unsere Bevölkerung dementsprechend ernähren wollen, brauchen wir natürlich auch bestimmte Erträge. Natürlich soll man nicht so viel Dünger raufhauen, dass unser Grundwasser belastet wird. Das macht auch keiner mehr. Na, aber die Reglementierung, die wir haben in Sachsen, welche Gebiete, ob wir rote Gebiete haben, die also letztendlich belastet sind, was das Grundwasser betrifft mit Nitrat und ja, Nitrat vor allen Dingen, das ist dann schon schwierig, ne? Dass die Betriebe natürlich eine Vorschrift bekommen und sagen, ihr dürft bloß noch so und so viel düngen, ist für den Betrieb schwierig. Ja, weil der muss natürlich aufgrund der Reduzierung der Düngemenge Einbußen nehmen, was den Ertrag betrifft. Und demzufolge auch finanzielle Einbußen haben. Aber ich bin natürlich voll dabei und sage, wir müssen natürlich auf unsere Umwelt achten und sagen, wir können nicht nur irgendwo viel Dünger raufhüllen, so nach dem Motto, viel hilft viel. Da müssen wir schon auch in unsere eigene Nase fassen, auch die Landwirte selbst an die eigene Nase. Und das machen sie ja auch. Hm. Also denke ich zumindest. Ne?
Ja, genau. Gerade wenn man auch diese Dokumentationsvorschriften sich anschaut. Hm. Ne? Also es wird ja immer eine Düngebedarfsberechnung gemacht, bevor man rausfährt. Es ist ja nicht so, dass die Landwirte rausfahren und einfach nach Nase düngen, sondern das wird schon vorher sich alles angeschaut, in welchem Zustand ist der Boden, wie viel Bedarf ist noch da. Also muss man auch dazu sagen, und da sind wir auch gerade wieder bei dem Thema Berufsfeld. Wenn also viele stellen sich vor, ich gerade in der Führungsetage, dass da noch viel mit Arbeiten ist, aber es ist halt auch viel Dokumentation dabei und Rechnen und Kalkulieren.
Mhm. Können Sie denn jetzt sparen vor dem Hintergrund, dass durch den Krieg im Iran die Produktion teurer geworden ist von Düngemitteln oder überhaupt aussetzen kann? Können Sie denn überhaupt sparen? Ist das denn möglich? Oder?
Also wir sind als Betrieb in dem Vorteil, dass wir einen Kreislauf haben, dass wir Tierhaltung haben und damit Gülle und Mist zum Düngen. Mhm. Aber natürlich haben wir auch Düngemittel, die wir zukaufen und die wirklich extrem teuer sind zurzeit.
Können Sie sparen oder nicht?
Nie wirklich. Nicht wirklich. Also irgendwann braucht man es dann doch.
Okay. können Sie denn diese Mehrkosten schon umlegen oder müssen Sie die auch irgendwie im Unternehmen unterbringen und kompensieren?
Also die Preise für Getreide werden ja am Weltmarkt gemacht, an den Börsen. Und da ist nicht viel Spanne. Also
Waren Sie denn auch von der Schweinepest betroffen?
Ja, also wir waren ASP-Gebiet gewesen. Wir haben Schweine bei uns auf dem Hof, die wir zum Glück seit 2025 auch vor Ort schlachten können. Aber anfangs der Phase mussten wir sie zum Schlachten halt noch verbringen und das war spannend und verwaltungstechnisch sehr aufwendig.
Warum kommen denn diese Seuchen immer wieder? Was bedeutet das für Ihren Hof, wenn Seuchen drohen?
Ganz schwierig. Also natürlich die Angst vor dem Totalverlust, vor der Erkrankung der Tiere und unter Umständen auch der Menschen, je nachdem, was es ist. Mhm. Also gerade die Mal- und Klauenseuche Anfang letzten Jahres hat uns schon einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Mhm. Und wir haben zugesehen, dass wir halt die Seuchenhygiene nochmal hochfahren.
Also sind Sie davon gekommen? Mussten Sie Tiere töten oder nicht?
Nein, also wir sind davon gekommen, alles gut. Mussten aber die Besucher konnten uns nicht mehr so, sag ich mal, Einblick in die Produktion nehmen, wie wir das früher hatten, wie zum Beispiel mit den Schulklassen, die bei uns vor Ort sind, zur Bauernhofpädagogik, konnten halt in dieser Phase nicht zu uns kommen.
Mhm. Aber warum kommen denn diese Seuchen immer wieder? Sie schauen zu Herrn Gebauer. In der Hoffnung, dass er das unterrichtet.
Der Theoretiker sollte es wissen. Natürlich spielen Tiertransporte weltweit eine große Rolle. Überzüchtung spielt auch eine Rolle. Wir haben keine festen Rassen mehr in dem Sinne. Wir sind natürlich auf Fleischproduktion ausgelegt. Schnell Wachstum, schnell wieder raus aus dem Stall, gerade was das Schwein betrifft. Das ist schon enorm. Und der Tiermarkt ist da ja am Zappeln, dass ich sage, okay, wir müssen die verkaufen, wir müssen wieder neue Tiere aufstellen und da ist ein ständiger Transport weltweit. Ich will jetzt nicht von hier regional sagen, aber die Seuchen kommen ja nicht, treten ja nicht auf. Und dann, wenn ich ein Schwein habe, was natürlich hochsensibel ist, was die Krankheiten betrifft, ja, das ist verwandt mit einem Wildschwein. Und damit ist ja klar, wenn die Wildschweine das letztendlich mit übertragen, ruckzuck, sind die Seuchen auf unseren landwirtschaftlichen Gebieten.
Und wenn ich einen Und will, impfen geht nicht, oder?
Ja, wie will man das machen?
Keine Ahnung, ich bin kein Schweinezüchter.
Es geht ja erstmal im Betrieb natürlich schon, das ist schon klar. Aber die Seuchen kommen ja nicht durch die Tiere, die wir in dem Stall halten. Die Seuchen kommen ja durch die Wildtiere. Vogelpest, Geflügelpest.
Was hatte denn das, haben Sie da vielleicht Überblick in der Branche, wie groß war der Schaden durch die Schweinepest in diesem Jahr? Also Sie sind davon gekommen?
Genau, und beim Thema Schwein bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen raus. Okay. Also so viele Schweine haben wir ja leider in Sachsen nicht mehr.
Sondern?
Also der Selbstversorgungsgrad ist ganz niedrig in dem Bereich und also ja. Also wir haben auch nur einen kleineren Bestand für unseren Hofladen.
Okay. Herr Dr. Markus Bertelsmeier, kommen wir zu Ihnen. Und zwar von der Agrartechnik Sachsen GmbH mit Standorten in Ebersbach, unter anderem. Ich würde dazu sagen, in Ebersbach, Großweitschen und auch in Burkau. Mhm. Sie verkaufen und vermieten Agrartechnik, wie wir vorhin schon angedeutet haben, also Traktoren. Was gibt es denn noch alles? Häcksler?
Wir bieten eigentlich die gesamte Palette an Technik. Also
Kartoffelerntemaschinen,
Mähdrescher.
Wo wir alle mal drauf gestanden haben. Also nicht auf den Mähdrescher, auf den Kartoffelerntemaschinen.
Bodenbearbeitungsgeräte, Sätechnik, Gülletechnik, auch Technik zum Applizieren von Düngemitteln.
Ja.
Also da kann ich auch nur sagen, dass die Landwirtschaftsbetriebe schon sehr verantwortungsvoll mit dem Thema Düngung umgehen. Also das weiß ich zumindest aus meiner beruflichen Praxis. Und wenn man dann noch die Technik hat, um den Dünger da hinzubringen, wo er benötigt wird, das ist heutzutage technisch alles möglich, dann kann ich da auch schon auch Einspareffekte erzielen.
Also, was kostet denn so ein Riesentraktor zum Beispiel?
Also Traktor ist ja die Bandbreite relativ groß. Es gibt kompakte Traktoren, das fängt irgendwo so bei 25 PS an. Und die größten, die wir vertreiben, haben 715 PS.
715.
Das sind dann große Maschinen auf vier Ketten. Das sind keine Räder mehr, sondern Kettenlaufwerke, auf denen diese Maschinen fahren, um den Bodendruck gering zu halten. Ich würde sagen, so ein Mittelklasse-Schlepper, der hat so um die 250 PS, 260 PS, der kostet so um die 220.000 Euro.
Also ich kenne Zahl, wo man sagt, 1 PS 1.000 Euro, ne?
Ja.
Sagt man das so?
Die Zahl gibt es.
Wir waren ja aber auch schon bei 715.
Früher waren es D-Mark, glaube ich, heute sind es Euro, aber irgendwie so Pi mal Daumen. Könnte das noch passen, ja.
Genau, und deswegen geht der Trend dann eher zur Miete statt zum Kaufen, oder?
Ja, es ist, wir stellen das schon fest in letzter Zeit, dass ja auch sehr viele Mietanfragen kommen. Es gibt auch mittlerweile Mietkonzepte, die uns von Herstellern angeboten werden, die wir nutzen für unsere Kunden. Ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel Frau Gröber.
Ja.
Der Landwirtschaftsbetrieb bekommt einen neuen Mähdrescher auf Mietbasis von uns geliefert. Der wird dann in schätzungsweise 3 Wochen, was wenn die Ernte beginnt, dann die ersten Runden drehen. Da sind wir auch sehr neugierig, weil das ist schon eigentlich so die, auch so in dem Segment eine der leistungsstärksten Maschinen, die wir überhaupt anbieten können.
Sie verkaufen zwar nur in Anführungsstrichen die Technik und verleihen die Technik oder vermieten die Technik, aber Sie haben auch Ihre Liebe zur Landwirtschaft schon früh, sagen wir mal, erlebt, ne? Indem Sie zum Beispiel an der Humboldt-Universität in Berlin Agrarwissenschaft studiert haben. Und sozusagen auf dem Acker gearbeitet haben und nicht nur auf dem sächsischen Acker, sondern auch in Neuseeland. Was haben Sie denn dort gelernt, was Sie jetzt? Ja, das fand ich total interessant. Also Sie haben auch dort mal geguckt, nach dem Rechten geschaut, was die so machen.
Ja, das war ein halbes Jahr war ich in Neuseeland, habe dort auf einem größeren Landwirtschaftsbetrieb gearbeitet. Es war ein Praktikum im Rahmen des Studiums. Und Neuseeland hat mich eigentlich gereizt, weil zum damaligen Zeitpunkt hat die neuseeländische Regierung mehr oder weniger sämtliche Subventionen gestrichen für die Landwirtschaft. Und da musste sozusagen Landwirtschaft ohne Subventionen funktionieren.
Und
das war neugierig, das wollte ich mir mal angucken, wie das geht.
Ging das?
Das funktionierte gut, ja. Das sind natürlich auch andere Standortbedingungen als hier, anderes Klima.
Da wächst das ganze Jahr wahrscheinlich.
Wenn ja, nicht ganz, das nicht. Es gibt da verschiedene Regionen, aber dann auch andere Ausrichtungen. Schafhaltung ist in Neuseeland natürlich sehr verbreitet, aber auch Milchproduktion. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung.
Okay, dann lassen Sie mich mal diese Frage stellen. Wie beurteilen Sie denn die Effizienz unserer Landwirtschaft hier zum Beispiel in Sachsen im Vergleich zu Neuseeland?
Grundsätzlich.
Weil wir wollten ja auch international. Ne?
Bin ich mal überzeugt, gucken, dass wir hier erstmal wettbewerbsfähig produzieren können.
Ja.
Frau Göber hat es gesagt, wir sind irgendwo abhängig von den Weltmarktpreisen. Landwirtschaft hat es hier eigentlich immer gegeben und wird es auch in Zukunft geben. Also ich glaube nicht daran, dass wir hier jemals eine Situation erleben, wo Flächen brach liegen und nicht unter Bewirtschaftung stehen. Also da bin ich fest von überzeugt. Heutzutage ist ja auch ein Landwirtschaftsbetrieb, so ein Marktfruchtbetrieb, also der sich auf Getreide oder auf Raps etc. spezialisiert hat, in der Regel sehr schlank aufgestellt durch schlagkräftige Technik. Also ich kann mit relativ wenig Personaleinsatz mittlerweile relativ große Betriebe bewirtschaften, weil die Technik es einfach hergibt. Also Landwirtschaft ohne Technik wird heutzutage nicht mehr funktionieren. Das liegt auch auf der Hand. Und im Gegenteil, die Technik wird eigentlich immer mehr, noch mehr Einzug halten in die Landwirtschaft und im Prinzip Arbeitskraft kompensieren. Also das ist der Trend, den ich auch aktuell feststelle, der auch die letzten Jahre festzustellen war, der auch in Zukunft noch festzustellen ist. Das heißt, die Technik wird größer oder noch effizienter durch Einsatz von Elektronik, durch Einsatz von Telemetrie, KI kommt sicherlich auch.
Was meinen Sie mit Telemetrie?
Telemetrie heißt, ich kann mich als Dienstleister oder als Händler auf die Maschine aufschalten. Also ich kann aus der Ferne sozusagen schauen, in welchem Zustand befindet sich die Maschine.
Ein ferngesteuerter Mähdrescher oder wie?
Na, ganz ferngesteuert noch nicht. Wobei das technisch, sind wir glaube ich auch nicht mehr so ganz weit davon entfernt. Aber, ich kann sozusagen, ich muss nicht wegen jedem Problem rausfahren zur Maschine. Das heißt, ich kann im Prinzip mich aufschalten auf den Monitor des Traktors
so
oder des
Mähdreschers. So wie auf dem
Computer so. Ne? Genau. Ja, und kann dann sehen, was da los ist, was passiert und kann auch Hilfestellung geben. Und auch Fehler auslesen und dann eine bessere Diagnose schon im Vorfeld zu erstellen, um dann auch noch schneller das technische Problem zu lösen.
Gut zu wissen, also wir sind konkurrenzfähig, auch im Vergleich zu Neuseeland. Jetzt lassen Sie uns mal einen anderen Vergleich, einen innerdeutschen Vergleich starten. Und zwar die sächsische Landwirtschaft unterscheidet sich ja von der schwäbischen zum Beispiel oder auch von der bayerischen durch größere Flächen, muss man sagen, ne? Durch die Historie allein bedingt. Was hat das oder was bringt das? Ist das effektiver oder ist diese kleinteilige Landwirtschaft im Süden genauso effektiv? Das würde mich immer interessieren.
Also wir haben hier natürlich andere Strukturen als in den Altbundesländern, ja. Aufgrund der Historie. Die großen Flächen bieten natürlich schon eine andere Möglichkeit, effizient zu wirtschaften. Also einen gewissen Vorteil sehe ich hier schon. Warum? Weil die Betriebe tendenziell größer sind. Wir haben hier Betriebsgrößen, die sich um 1500, 2000 Hektar teilweise bewegen, teilweise auch noch mehr. Das hat man in den Altbundesländern ja kaum. Und ich kann auch andere Technik einsetzen. Das heißt, wenn ich einen 1000 Hektar Betrieb, der kommt heutzutage eigentlich mit einer großen Maschine, mit einem großen Mähdrescher zurecht. Und wenn ich einen 200 Hektar Betrieb habe, dann macht diese Investition in eine große Maschine natürlich keinen Sinn. Da muss ich auf andere Technik ausweichen und in der Regel.
Also ist die sächsische Landwirtschaft dadurch effektiver, oder?
Würde ich schon sagen, ja, definitiv. Also die großen Strukturen kommen der Landwirtschaft hier zugute und ist sicherlich ein Standortvorteil.
Okay. Und am Telefon ist Wilhelm Stange aus Stolpen. Schönen guten Abend, Herr Stange.
Guten Abend.
Grüße Sie. Sie verstehen was von Landwirtschaft oder sind Sie...
Ja, also wir haben einen mittelständischen Betrieb in Nähe von Stolpen.
Aha.
Und bewirtschaften rund 1100 Hektar.
Okay, 1100 Hektar. Wie viele Fußballfelder sind das nochmal?
Naja, ungefähr ein Fußballfeld ist ein Hektar.
Ach so, okay. Okay. Genau. Herr Stange, haben Sie eine konkrete Frage oder wollen Sie einfach nur mal die Meinung loswerden?
Von der Frau Gröber würde ich nochmal was aufgreifen. Es war kurz angesprochen, eben, dass wir Landwirte sehr an der Börse gebunden sind. Und das sage ich mal gerade in der ganzen Preissteigerungsgeschichte, was das Dünger angeht, die Lohnsteigerung Anfang des Jahres. Sagen wir, wie in der Landwirtschaft ein bisschen eine Zwickmühle sind. Wir können jetzt die Preise nicht eins zu eins umlegen, wie es vielleicht dann ein Friseur macht. Die macht die Stunde 50 Cent teurer oder die Wurst wird ein Euro teurer oder irgendwie sowas. Das geht halt leider in der Landwirtschaft nicht. Wir sind dann wirklich da gebunden von den Weltpreisen und können dann sozusagen, wenn es rundherum die Kosten steigen, nicht auch sagen, wir würden gerne 5 Euro mehr für die Tonne. Das ist sozusagen ein schweres Thema. Und das andere ist jetzt, wie auch alle wissen, die ganze Thematik im Iran und Hormus. Dort der Konflikt ist, sage ich mal, im Vergleich zum Ukraine-Krieg, wo der ausgebrochen ist, sind dort auch die Düngemittelpreise gestiegen, explodiert, aber im gleichen Maße auch die Getreidepreise mitgezogen an der Börse. Und jetzt das Problem ist genau das Gleiche. Die Düngemittelpreise sind ähnlich hoch, der Diesel ist ähnlich hoch, aber der Getreidepreis fällt. Und das sozusagen ist halt das Schwierige, gerade in dem Moment, das noch irgendwie zu überwinden sozusagen, was dazukommt.
Was wäre denn für Sie die Lösung?
Naja, das wäre halt einerseits dann irgendwo dann doch vielleicht die heimische Produktion noch zu stärken. Das ist, sage ich mal, sind ja immer noch viel, weil Qualitätsweizen wird in Deutschland immer noch exportiert. Oder man macht sich halt irgendwie noch unabhängiger von der ganzen Sache. Aber es ist halt dann wieder schwierig mit der jetzigen Politik in den ganzen Sparmaßnahmen. Zum Beispiel hat man viele Düngerproduktionen in Deutschland ausgelagert, beziehungsweise sind die Industrien auch schon ausgerückt, einfach weil es zu teuer ist in Deutschland. Mhm. Also das ist ein sehr verfahrenes System.
Ich glaube, diese Einsicht, die kommt vielleicht auch noch bei der Landwirtschaft, Düngemittel wieder in Deutschland zu produzieren, genauso wie bei Halbleitern, aber es ist alles eine Frage der Zeit, ne?
Genau, genau. Und wie gesagt, wir müssen jetzt auch, es ist nicht das erste schwierige Jahr, das haben wir vielleicht auch mal Frau Gröber ähnlich, dass man jetzt schon in den Reserven ist und das sollte man in den nächsten Jahren, soll es immer keine größere Änderung geben, das wird dann auch schwierig, das durchzuhalten.
Wie kommen Sie momentan klar? Also leben Sie sozusagen vom Ersparten oder wie müssen wir uns das vorstellen in dieser extremen Situation?
Naja, das war, denke ich mal, bei vielen noch ähnlich, dass man nicht mehr so viele Ersparnisse hat. Man versucht natürlich an Ecken und Kanten zu sparen. Andererseits gibt es natürlich die Fördermittel, das sind wir doch auch angewiesen. Sozusagen ein kleiner Tropfen, der es ein bisschen entschärft ist, ist dadurch, dass dies ja wieder die volle Rückerstattung des Dieselpreises gibt. Das war letztes Jahr, gab es dort 6 Cent zurück, dort sind wir jetzt ungefähr wieder bei 23 Cent. Das sozusagen ist ein bisschen, was das wieder entschärft, aber das ist halt auch nur noch, also ein kleiner Tropfen.
Okay, was erwarten Sie jetzt von der Politik in so einem Notfall? Also klar, also Ende des Monats zum Beispiel laufen wir ja die Preise, die Benzinpreise wieder aus, ne? Genau, da kommt die Steuer wieder drauf. Ja. Da wäre es ja wahrscheinlich eine Riesenhilfe, wenn das zum Beispiel für die Landwirtschaft ausgenommen würde, oder?
Ja, zum einen und zum anderen sind da auch irgendwie noch andere Maßnahmen im Gespräch von Herrn Breitenbuch und so sind ja auch die Minister schon im Gespräch, wie man da die Landwirtschaft ein bisschen unterstützen könnte.
Zum Beispiel?
Ja, das ist ja noch nicht ganz raus, die Maßnahmenpakete. Also wird ja noch diskutiert.
Ach so, okay.
Um dann irgendwie zum Beispiel Düngermittel, sowas, ich glaube, zu hören, dass sie dort irgendwie Unterstützung zusagen könnten. Aber das ist halt auch so eine Geschichte, es ist ja überall, es geht nicht nur bei uns so, dass wir sparen müssen, sondern der ganze Haushalt. Und da, wie das dann auch mit der Agrarförderung weitergeht, ist ja auch alles noch nicht so sicher, dass das in dem gleichen Maße, dass da doch eher Einschränkungen wieder neue dazukommen.
Ja. Haben Sie einen Hofladen?
Ja, wir haben ein bisschen eine Direktvermarktung von Gemüse, also Kartoffeln tun wir in Stolpen verkaufen und Möhren und solche Sachen. Mhm. Das ist halt auch ein guter Zugewinn, natürlich, aber das lässt sich halt auch nicht skalieren nach oben. Da gibt es eine begrenzte Leuteanzahl, die Kartoffeln kaufen.
Trotzdem kann man ja mal sagen, dass alle Menschen rund um Stolpen Sie unterstützen sollen, oder? Ja, Sie verkaufen die Kartoffeln noch so säckeweise, oder?
Richtig, richtig. Wir haben 10 Kilo und 15 Kilo, ja.
Okay. Richtig. Wünsche ich Ihnen trotzdem ein gutes Geschäft und halten Sie durch.
No?
Danke für den Anruf.
Schöne Sendung, danke auch.
Ja, Ihnen auch. Ich gebe nochmal die Nummer durch für den Fall, dass Sie auch noch was loswerden wollen zu unserem Thema heute. Es geht um Landwirtschaft in Sachsen. 0800 ist natürlich kostenfrei. 0800 637 7272. So, Herr Gebauer, jetzt kommen wir zu Ihnen.
Das ist schön.
Soll keine Drohung sein. Jan Gebauer, ich darf nochmal vorstellen vom Berufsschulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung Dresden. Wir müssen es nochmal klären, stehen Sie noch selbst an der Tafel oder lassen Sie unterrichten?
Nee, ich bin Lehrer, ich stehe selbst an der Tafel. Und wie ich gerade gehört habe, war das der Wilhelm Stange, der aber immer Schüler war, jetzt die Agrargenossenschaft in Stolpen leitet. Finde ich sehr angenehm, dass solche Leute diese Sendung hören. Sehr, sehr guten Abend und guten Tag, Wilhelm.
Hat ja offensichtlich von ihm was gelernt.
Ja, ne? Offensichtlich schon, ja.
Erklären Sie uns doch nochmal, was man bei Ihnen alles lernen kann. Welche Berufe bilden Sie aus?
Also wir im Berufsschulzentrum Agrarwirtschaft und Ernährung bilden oben in Altwiesen am besten 2 Standorte. Altrostal ist die Agrarwirtschaft und Kanalstraße ist die Ernährung. Das waren früher einzelne Berufsschulzentren, sind dann 2008 zusammengegangen, was ich gut finde, weil wir oben in Altrostal haben die grünen Berufe, Landwirt, Tierwirt, Pferdewirt, Gärtner, alle Sparten, Floristen, haben auch das berufliche Gymnasium mit 2 Fachrichtungen, Agrarwirtschaft und Biotechnologie. Und die Fachoberschule im grünen Bereich und unten auf der Canettostraße sind die nachfolgenden Berufe, was Bäcker, Konditor, Fleischer, Brauer nicht zu vergessen. Ja, das
also
ist
Bierbrauer.
Bierbrauer.
Sagen Sie es doch.
Ja. Genau. Und das finde ich gut, dass diese Nachfolgeberufe da auch gleich in einem Schulzentrum sind. Ne? Mhm. Und ich bin natürlich jetzt in der Ausbildung drin, vorwiegend in der Landwirtschaft tätig, aber auch im beruflichen Gymnasium. Meine Aufgabe ist es, die Land- und Tierwirte mit auszubilden. Kommt natürlich auf den Lehrereinsatz an. Ja, und da bin ich in allen drei Lehrjahren, erstes Lehrjahr, zweites Lehrjahr, drittes Lehrjahr, noch an der Tafel. Wir haben natürlich jetzt auch schon Digitalisierung mit Einzug gehalten, aber wir haben auch noch Kreidetafel.
Wenn Sie jetzt diese ganzen Berufe aufzählen, gibt es auch sowas wie eine Hitliste? Also was ist ganz oben? Ich würde mal sagen Pferdewirt oder alle Mädchen.
Auch, ich bin aber Landwirt und meine Hitliste ist der Landwirt.
Frau Gröber, wenn Sie Azubis von Herrn Gebauer bekommen, sind Sie mit denen zufrieden?
Ja, beziehungsweise so viele Azubis aufgrund dieser Schulnetzplanung haben wir gar nicht mehr so viele Azubis in Dresden.
Sie haben ja vorhin gehört, dass die Klassen nur noch einzügig sind, statt früher dreizügig, wenn ich das recht erinnere. Ja. Gibt es etwas, was Sie aus der, also Sie sagen, die sind gut vorbereitet, die können was. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das könnte man vielleicht in die Ausbildung noch einbauen oder das ist noch nicht ganz so up-to-date?
Also die Auszubildenden, die gehen ja auch nochmal nach College. Das ist das Lehr- und Versuchsgut, wo auch nochmal praktischer Unterricht ist, wo die Auszubildenden auch die Möglichkeit haben, verschiedene Produktionssysteme kennenzulernen. Also wie bei unserem Betrieb, wir haben zum Beispiel ein Melkkarussell, so dass die Auszubildenden die Robotertechnik jetzt nicht im Praktischen erleben. Mhm. Aber über die Berufsschule und das Lehr- und Versuchsgut ist da schon eine Vermittlung da.
Also die kommen gut ausgebildet von Herrn Gebauer zu Ihnen. Das ist doch schon mal wunderbar.
Ja. Also nicht nur von mir. Ne? Wir haben ganz viele erfahrene Berufsschüler.
Also die Zusammenarbeit funktioniert super
mit den Schulen. Ja. Und das Besondere an Ihrem Berufsschulzentrum ist ja wohl der Garten der Nachhaltigkeit. Erzählen Sie uns, wie müssen wir uns den vorstellen?
Als Garten. Also der Garten der Nachhaltigkeit ist, glaube ich, durch meine Kollegin Sabine Büttner mal entstanden. Ich glaube 1999 hat die das ins Leben gerufen. Das wurde damals gefördert als Garten für nachwachsende Rohstoffe. Da gab es irgendwann mal Fördergelder. Und ja, wie das eben so ist, dass meine Kollegin musste dann babypausenmäßig aussetzen. Und dann haben sie sich eingegriffen, der war ich, der dann ab 2000 den Garten der Nachhaltigkeit oder jetzt den Garten der Nachhaltigkeit bewirtschaftet. Wir sind also auch Einsatzstelle für ein FEJ. Die machen, das sind junge Leute, die ein freiwilliges ökologisches Jahr machen, die vom 1. September dann bis zum 31. August bei uns sind, den ich da einarbeite, die für den Garten verantwortlich sind, aber immer in Zusammenarbeit mit den Landwirten, Tierwirten und sowas. Wir bauen also vorwiegend landwirtschaftliche Kulturpflanzen an. Wir machen aber auch Pflanzen wie Weide oder Chinaschilf, was man dann als Energiepflanze mitnutzen kann. Wir haben Kräutergarten. Es sind jetzt nicht 3000 Quadratmeter, die bewirtschaftet werden müssen, aber 1200 sind es trotzdem. Mhm. Da der Garten ist in kleine Parzellen eingeteilt, wo wir versuchen, möglichst viele landwirtschaftliche Kulturpflanzen anzubauen, damit eben jeder Landwirt auch mal sieht, wie diese Pflanzen aussehen. Wenn ich an Frau Gröber jetzt gerade denke, sie bauen keine Kartoffeln an, also werden die Lehrlinge keine Kartoffeln sehen, aber sie sollten bei der Grundausbildung, die sie bei uns erfahren, auch wissen, wie man eine Kartoffel anbaut, wie man sie erntet und wie man die Erträge erhöht. Oder wir rein lehrplanmäßig müssen wir die vier Hauptgetreidearten unterrichten. Das ist Weizen, Gerste, Roggen, Hafer. Aber wir bauen ja auch Tritikale an.
Triti was?
Tritikale ist eine Kreuzung zwischen Roggen und Weizen. Extra ein Futtergetreide erzeugt worden. Und das machen aber auch nicht alle Betriebe. Aber wenn wir eine Grundausbildung bei uns in der Schule machen, wäre es schon schön, wenn die Landwirte auch mal von anderen Pflanzen eine Ahnung haben oder zumindest erstmal sehen, wie sie aussehen. Ne? Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Wir haben natürlich ein sehr breites Spektrum an Grundvorwissen, was an Lehrlingen bei uns ankommt. Ne? Und da sind natürlich, jetzt sage ich mal, einfach die Betriebe auch ein bisschen in der Pflicht, welche jungen Leute stellen sie ein. Wir können sie natürlich nur verbessern. Ja, aber wenn die Grundlagen aus der Familie fehlen, wenn man mit Landwirtschaft nichts zu tun hat, das ist unsere Aufgabe, dass wir wie, ja.
Aber man setzt ja ein gewisses Interesse voraus, wenn.
Ja, na klar.
Das ist da. Aber ja. was würden Sie sich denn wünschen? Also, wir haben nicht mehr so den Bezug dazu, meinen Sie, ne? Also den Bezug zur Landwirtschaft.
Die Lehrlinge, die Azubis, die bei uns ankommen, die haben sich ja nicht umsonst beworben. Die wollen das ja auch gerne. Ne? Natürlich sind die kognitiven Fähigkeiten einzelner Lehrlinge sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Wir haben also Klassen, wo Abiturienten drin sitzen. Wir haben aber auch Klassen, wo ja einer mit 9 Klassen Abschluss drin ist. Und da ist natürlich eine weite Spannbreite, ne? Dass man sagt, okay, unterschiedliche theoretische Voraussetzungen, die Wissensvermittlung ist schwierig, sage ich so, wie es ist, ne? Aber es macht immer noch Spaß, wenn die den Aha-Effekt haben, die Lehrlinge. Mhm. Ne? Und wir können natürlich nur Grundlagen ausbilden. Wir haben natürlich keine Riesenmaschinen wie der Agrarservice hier in Ebersbach oder sowas. Ne? Wir können diese Ausbildung nicht machen. Dafür gehen sie eben nach College, machen die Fahrschule, Traktorführerschein vorwiegend. Ne? Und das ist immer schon schwierig. Und wenn wir zum Beispiel Tag der offenen Tür haben, dann fragen wir natürlich auch landwirtschaftliche Betriebe, ob sie uns mal Technik zur Verfügung stellen kann, weil so ein großer Traktor zieht eben auch Leute an. Mhm. Ne? Und die sind immer riesend erstaunt. Wir sind natürlich am Rand Dresden. Und ja, wir sind an einer Großstadt. Und da kommen
Herr Bertelsmeier, das wäre jetzt der optimale Zeitpunkt für eine intensive Zusammenarbeit.
Das kann ich bestätigen. Also Technik hat noch doch eine, ja, hat eine gewisse Anziehungskraft auf junge Leute. Das, und wir bilden auch sehr stark aus. Das ist für uns auch ein ganz wichtiger Bereich. Bei uns ist das der Beruf des Mechatronikers oder der Mechatronikerin für Land- und Baumaschinentechnik. So nennt sich der Ausbildungsberuf. Und mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres haben wir 34 Auszubildende und immer eine Frauenquote von 10%. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir das mittlerweile hinbekommen
haben.
Meinen
Sie das ernst? Ja, hoffentlich.
Ja, ja. Also das kann ich auch sehr bestätigen. Ernst, ja. In den Landwirtsklassen ist die Tendenz der jungen Mädchen steigend. Wir haben ja zum ersten Lehrjahr, glaube ich, sechs junge Frauen dabei. Und das finde ich gut. Das ist eine schöne Mischung. Früher war es sehr, sehr
männerlastig.
Ne? Aber die kriegen das, denke ich, ganz genauso.
Wir haben mehrere Jahre darauf hingearbeitet und haben immer uns gewünscht, dass man eine Azubine bei uns anfängt, die den Beruf lernt, weil es früher immer hieß, ja, das ist jetzt, ja, man muss Kraft haben und ja, aber das Berufsbild
hat sich. Jetzt, wo sie die Maschinen sozusagen vom Büro aus checken können.
Es nennt sich ja auch Mechatroniker. Früher hieß der Ausbildungsberuf Mechaniker. Das hat sich ja auch geändert. Da steckt ja der Begriff Elektronik drin. Also da spielt sich ja auch viel im Elektronikbereich ab. Richtig. Und nach der Ausbildung geht es ja auch weiter. Meistens noch eine gewisse Spezialisierung wird meistens noch vorgenommen. Oder man entwickelt sich in die eine oder in die andere Richtung. Also das gibt ja viele Möglichkeiten, sich auch innerhalb dieses Berufes dann noch weiter zu spezialisieren.
Wenn wir von nur einzügigen Klassenstufen sprechen, liegt es an den geburtenschwachen Jahrgängen oder an fehlendem Interesse für das Thema Landwirtschaft, Herr Gebauer?
Also erstmal liegt es auch an den geburtenschwachen Jahrgängen. Ne? Also wir brauchen eigentlich mehr Kinder, mehr Jugendliche, dann haben wir auch wieder mehr Auszubildende. Interesse, denke ich, die Leute, die zu uns kommen, die haben schon Interesse. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir nicht nur die Leute zu uns bekämen, weil wir natürlich auch einen Mangel an guten Auszubildenden haben oder an guten, nicht an Mangel an Auszubildenden, sondern an weniger Leuten, die in die Landwirtschaft gehen wollen. Mhm. Ja, und ich letztendlich, wie gesagt, wir sind in einer Randschule in einer Großstadt Dresden. Wir haben natürlich auch das berufliche Gymnasium, wo wir ganz viele junge Leute haben. Aber die Vorkenntnisse eigentlich auch fehlen. Und vorhin die E-Mail, die von der Frau Büttner kam, dass wir früher wieder anfangen müssen, die Leute für die Landwirtschaft zu mobilisieren, zu begeistern, vor allen Dingen. Ne? Ja. Begeistern ist hier, glaube ich, das richtige Wort. Ne?
Und das fängt in frühester Kindheit an.
Ja, die Frau Büttner hat ja geschrieben, dass es geht ja los bei der Essensbeschaffung, ne, in dem Kindergärten. Ne? Die Frau Gröber hat vorhin gerade erzählt, die Kindergärten haben gar keine eigene Küche mehr. Ne? Also sie wissen gar nicht mehr, was man aus landwirtschaftlichen Produkten, wie gut man aus landwirtschaftlichen Produkten auch gutes Essen zaubern kann.
Wie verbreitet ist denn eigentlich noch Schulgartenunterricht, frage ich mich immer.
Also ich weiß, dass es in der Grundschule den Bereich immer noch gibt, ist auch ein bisschen abhängig davon,
von der Schule, wo die liegt.
Wo die liegt und auch von den Lehrern haben die genug Lehrer. Lehrermangel ist ja auch ein Problem. Na, und gerade bei uns in der Berufsschule, ich bin nur ein richtiger Berufsschullehrer, der den Beruf auch vorher gelernt hat. Na, und das, also das ist dieses.
Was haben Sie gelernt?
Ich habe Landwirt gelernt.
Mhm. Richtig. Also Sie waren so richtig auf dem Acker und haben.
Ja, ja. Ne, zu DDR-Zeiten, da hieß es noch Agrotechniker, aber ich bin von Pike auf an Landwirt und habe dann gesagt, okay, ja, junge Leute interessieren mich, Landwirtschaft interessiert mich, was liegt da näher als Berufsschullehrer zu werden? Ne? Und das denke ich, versuche ich oder auch zu meinen Lehrlingen zu vermitteln, dass ich dahinter stehe. Ne? Das ist natürlich wieder was anderes. Ich habe natürlich keinen großen Traktor in der Hosentasche.
Aber Sie kennen ja jetzt Herrn Bertelsmann.
Ja, den hatte ich vorher auch schon. Aber ja, das ist auch schwierig. Ne? Und da ist natürlich, Schule ist was Kommunales. Wir werden über die Stadt Dresden letztendlich auch finanziert. Ja, und Land Sachsen ist ja auch wieder was anderes. Ne?
Trotzdem haben Sie jetzt die Gelegenheit, ein bisschen Werbung zu machen, um neue.
Sehr gerne mache ich Werbung für unsere Schule, ja, weil ich finde den in Alt-Rostal oben Richtung Pesterwitz in Dresden und die Kanellische Straße, wie der Name schon sagt, ne, wo die Ernährungsberufe ausgebildet werden, liegt mitten in Dresden an der Kanellische Straße halt. Ne? Und das ist, ja, und Nahrungsmittel brauchen wir. Wir brauchen Nahrungsmittel, wir wollen uns selbst versorgen und das müssen wir auch.
Und eigentlich ist das Thema Ernährung ja ganz im Trend. Also alle Welt kümmert sich ums Essen, um Nährstoffe und so weiter und so fort, Longevity.
Und viele essen auch gerne. Ja. Ich auch. Ja, und ich esse auch gerne gutes Essen und meinen Schülern sage ich immer saisonal und regional kaufen.
Und wo kaufen Sie?
Ich kaufe so wie der Herr Bertelsmann auch.
Bertelsmeier.
Bertelsmeier, das war der Herr Wiegand, ne, hat gesagt.
Wiegand, genau.
Ja, das ist bei mir auch ein bisschen Zeitfaktor, wann und wo kaufe, aber auch selbst im Supermarkt kann ich an die Fleischtheke gehen und weiß, wo das Fleisch herkommt. Ne, das kann ich machen. Ne? Und ja, wir kaufen auch mal Bioprodukte, aber das ist dann natürlich auch wieder zeitaufwendig. Ich war letzte Woche, vor 3 Wochen, glaube ich, war das in Struppen, da war auch so ein Tag des offenen Hofes. Ne? Da kaufen wir natürlich auch ein, aber auch bin natürlich auch interessiert, was die Lehrlinge dort machen. Ne?
Wenn Sie sagen, Sie haben zu DDR-Zeiten gelernt, dann kennen Sie das ja noch. Mittwochs gibt es Joghurt, donnerstags gibt es das, dass man die ganze Woche nur unterwegs ist, um alles zu essen zu besorgen. Aber so ist es ja dann letztendlich, wenn man jetzt gezielt Bioprodukte oder ausgewählte Produkte von regionalen Höfen sich besorgt, geht es wieder in diese Richtung. Das muss es einem dann wert sein, oder?
Das, klar, das ist es. Aber ich werde jetzt nicht extra, Entschuldigung, Frau Gröbe, nach Groß-Erkmannsdorf fahren.
Warum eigentlich nicht? Heute sollten Sie die Meinung ändern.
Naja, aber durch Dresden bin ich 1,5 Stunden unterwegs. Mhm. Das darf man nicht vergessen.
Und in so einer urbanen Stadt gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten.
Klar, gar keine Frage. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ne? Mhm. Und das soll auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er die Landwirtschaft unterstützt oder nicht. Ne? Das ist dann halt so.
Gut. Und Stefan Wiegand aus der Dienstagsdirektredaktion ist jetzt bei uns und hat neue Meinungen und
Ideen,
Anrufe, alles. Mitteilungen, Mails, alles.
Rundum.
Okay, was gibt's?
Und zwar von Sabine aus Dresden habe ich eine Mail bekommen und sie schreibt zu dieser Struktur der einzelnen Produktionsgenossenschaften bzw. Landwirtschaftsbetriebe. Ich bin der Meinung, ein großer Betrieb ist effizient und effektiv und nicht gleichzeitig ein Umweltschwein. Die Regeln, Vorschriften, Gesetze gelten für große und kleine Betriebe gleich. Die Frage ist, wollen wir hier in Sachsen dann strukturmäßig in die 50er Jahre zurück oder wollen wir wettbewerbsfähige Landwirtschaft? Leider unterstützt die gemeinsame Agrarpolitik der EU dies nicht. So zumindest ist es ab 2028 so angedacht, ist Ihre Meinung. Ich finde die Sendung sehr spannend. Danke. Das Kompliment lese ich auch mal vor, dass Sie diese Thematik aufgreifen.
Oh, danke. Aber was kommt denn da 2028, Herr Dr. Bertelsmeier?
Ja, das ist sozusagen die Reform der aktuellen EU-Agrarpolitik und diskutiert wird eine sogenannte.
Gehen Sie ruhig noch ein bisschen näher ran.
Diskutiert wird eine sogenannte Kappung. Das heißt, Direktzahlungen werden ja auf Flächenbasis gezahlt und die Kappung sieht vor, dass die Höchstgrenze, die ein Betrieb erhalten darf, in Zukunft bei 100.000 Euro liegen soll. Und das hätte eine, ich glaube schon größere Konsequenzen zur Folge. Also es fehlen sozusagen im Vergleich zu heute ungefähr 50 Millionen an Fördergeldern, allein auf Sachsen bezogen.
Also das würde 2028?
Das wird diskutiert. Diese sogenannte Kappung wird aber auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren diskutiert. Ich weiß, dass der sächsische Landwirtschaftsminister sich dafür einsetzt, dass das wieder vom Tisch kommt. Und ich hoffe, dass auch die Kollegen aus den neuen Bundesländern, weil das betrifft ja überwiegend auch Landwirtschaftsbetriebe in den neuen Ländern.
Die Großen halt.
Die Großen, genau. Und dass die Stimme der ostsächsisch oder der Landwirtschaftsminister stark genug ist, um dann auch entsprechend darauf hinzuwirken, dass diese Entscheidung so nicht getroffen wird.
Da würde Ihnen der, was wir vorhin besprochen haben, der große Effizienzvorteil, den Sie haben mit Großflächen, zum Nachteil gereicht?
Richtig, da wird zum Teil wieder zunichte gemacht, weil das führt zu einer Wettbewerbsverzerrung in meinen Augen. Mhm. Und Hektar ist Hektar. Und warum sollte man aufgrund der Größe diese Betriebe benachteiligen?
Danke für die Info, Stefan.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich bei uns in der Sendung ganz viele Leute, die so aus einem landwirtschaftlichen Bereich kommen, an der Sendung beteiligen. Also, dass man da tatsächlich jemanden so angesprochen hat. Hm. Beispielsweise auch Ulrich Engel. Ulrich Engel kommt aus Stolpen, war bei uns am Telefon. Und
hatten wir nicht gerade jemanden aus Stolpen?
Ja. Ja, aber Stolpen scheint mit der Landwirtschaft das sehr eng zu haben. Ulrich Engel aus Stolpen hat so ein bisschen einen Blick zurückgeworfen.
Mhm. Gut, ja, ich komme ja ein bisschen aus der ländlichen Gegend und wir hatten ja auch ein bisschen Landwirtschaft, also Viehzeug und Hühner, Kaninchen, Schwein und so weiter und das auch entsprechend bewirtschaftet, sehr viel Arbeit gehabt ich fange jetzt mal an mit der Schule. In der 7. und 8. Klasse hatten wir UTP-Unterricht, das heißt Arbeiten auf der MTS, Maschinen-Traktorenstation, in der Tischlerei und im Schweinestall, so wie im Schulgarten. Und das ist das, was ich heute ein bisschen irgendwie vermisse oder auch von anderen Leuten Kritik höre, dass das nicht mehr so ist. Und man hatte damals ein ganz anderes Verhältnis für Landwirtschaft. Ich sage mal, unser Sohn hat auch Landwirt gelernt in der heutigen Zeit, ist jetzt nicht mehr dort in dem Betrieb, ist aber immer noch, was man Lebensmittelindustrie nennt, tätig in der Richtung. Nicht? Und das ist das, was ist... Was die Landwirtschaft angeht, da muss man heute staunen. Die Fortschritte, jetzt sage ich mal, gegenüber DDR, man darf nicht vergessen, der Traktor Setti 323 war auch nicht schlecht. Der hatte auch in den 70er Jahren sogar einen Wettbewerb in Afrika gegenüber den Ford-Traktor gewonnen. Gucken wir heute an, da muss man staunen über die Technik, die ist. Da können Sie mit einem Auto hinterm Traktor hinterherfahren, der zwei Hänger voll beladen hat. Mit 50, also das hat der Fortschritt Einzug gehalten, aber auch, wenn man sich mit den Landwirten unterhält, die entsprechenden Preise. Deshalb ist halt auch entsprechend vieles teurer als früher ein Traktor. Die Instandhaltung und Ausstattung kommt noch hinzu. Also ich muss sagen, in der Richtung, also auch da muss man staunen, was es so alles gibt.
Ja, ein echter Traktorfan war das.
Traktor okay. Und Landwirtschaft.
Genau. Ulrich Engel aus Stolpen war das. Danke für Ihren Anruf, Ulrich. Und wenn Sie noch eine Meinung haben oder noch eine Frage haben an unsere Experten hier, das ist die Gelegenheit. Nutzen Sie sie. Ich wollte Ihnen noch schnell die Telefonnummer sagen. Ich habe sie noch leider nicht
im Kopf. Ich kann sie natürlich sagen.
Ja, sag mal.
0800 637 7272.
Kostenfrei natürlich. Ganz genau. So, also, wir wollten noch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Zum Beispiel über eine positive Nachricht auch, denn im April haben sächsische Bauern 55 Millionen Euro Förderung für umweltbewusste Landwirtschaft bekommen. Insgesamt würden mehr als 3.500 Förderanträge für das Antragsjahr 2025 bewilligt. Das hat das Landwirtschaftsministerium mitgeteilt. Mal eine gute Nachricht zwischendurch. Was halten Sie davon, Frau Krüger?
Also ich finde das erstmal toll, dass so viele
Landwirte 55 Millionen, ne?
Genau. Klingt nach einer sehr hohen Summe. Es ist so, dass die Landwirte individuell entscheiden können, welches Programm sie dran teilnehmen, wie sie ihre Flächen bewirtschaften. Also da geht es darum, sag ich mal, nach anderen Umweltstandards zu produzieren und dort können halt die Landwirte entscheiden, was sie tun wollen.
Also muss man dazu sagen, ein starker Fokus bei diesen Geldern auf Biodiversität, ne?
Genau.
Auf Bodenschutz und ökologischen Landbau. Das wäre noch wichtig, genau. Sie gucken so skeptisch, Herr Liebauer. Doch,
nein.
Gucken Sie.
Ja.
Dann fragen Sie.
Warum gucken Sie so skeptisch?
Nö, das ist nicht skeptisch. Ich gucke interessiert. Aha. Interessiert aus dem Grunde, weil die Begriffe Biodiversität, Ökolandbau, ja, Umweltschutz natürlich nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ne? Und Klimaschutz vorangetrieben, ne? Dass man sagt, okay, ja, das Klima ändert sich ja. Das wissen wir ja alle. Es ändert sich. Ne? Wie stark sich das ändert oder wie stark sich das ändern wird, das liegt natürlich auch in unserer Hand. Gerade in der Landwirtschaft mit ihren riesigen Flächen. Was bauen Sie an? Lassen Sie was nackt liegen, was ich mir schon gar nicht mehr vorstellen kann, dass ein Bodenbrach da liegt. Ne? Wir machen schon Zwischenfrüchte zwischen den Hauptfrüchten, um einfach letztendlich ja, den Boden auch lebendig zu halten. Ne? Und ich ärgere mich immer über diesen negativen Touch der Landwirtschaft. Ne? Ich bin ja nur der Lehrer, ne, der versucht, theoretisches Wissen beizubringen. Ne. Diese praktischen Ausführungen sind natürlich die Betriebe gefragt. Ne. Und wenn ich sehe, welchen Aufwand unsere Betriebe doch durchführen, um den Boden lebendig zu halten, um ja, Windschutzhecken zu bauen oder die Wasserreinheit auch in den Griff zu kriegen. Ne. Und das hat sich ja seit der Wende enorm verbessert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne, und trotzdem finde ich, dass die Landwirtschaft immer noch so ein, ja, ich will nicht sagen Umweltschwein ist, aber man hat so das Gefühl, dass die Landwirtschaft so betitelt wird und das ärgert mich.
Haben Sie das echt, ja?
Manchmal habe ich das, ja. Mhm. Ja, ne? Und wie gesagt, unsere jungen Leute, die haben sich auch anders entwickelt. Ne? Die nehmen auch Umwelt heutzutage ganz anders wahr. Die, ja. Die interessieren sich auch ganz für ganz andere Dinge als der Landwirt auf dem Feld. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Die sehen natürlich, dass da eine Rauchfahne rauskommt und dass das schlecht sein muss und. Aber auch die Luft hat sich seit Jahren verbessert, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ne? Und die Filtersysteme, die in den Traktoren eingebaut sind, selbst im Pkw eingebaut sind, das ist ja auch nicht ohne. Ja, und das ärgert mich so, dass so dieser negative...
Es wird auch, was dieses Thema betrifft, zu viel gemeckert, ne?
Ja, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen, ist meine Meinung. Ne? Und wenn ich die Landwirtschaft unterstützen will, sollen sie sich hinterfragen, die jungen Leute, die älteren Leute. Warum ist Lebensmittel so teuer? Warum ist es denn in Deutschland noch so billig? Das darf man auch nicht vergessen.
Wenn wir jetzt alle wieder in Urlaub fahren und dort einkaufen gehen, werden wir das wieder merken, wie günstig
Italien,
ist.
Frankreich, ne? Da sind Lebensmittel ganz anders
preisklassig. Ne? Eigentlich ist es egal, in welche Richtung sie fahren. Mhm. Ob Norden, Süden, Osten. Westen,
ja, und die Agrarpolitik, generell die Politik, ne, ist sehr, sehr schwierig für die Landwirtschaft. Mhm. Und das kriegen viele mit und manche nehmen das hin und die sich dafür interessieren, gucken genauer hin. Und das will ich erreichen, ne, auch in der Schule, dass man sagt, die jungen Leute da ein bisschen zu sensibilisieren. Ne? Mhm. Dass es eben doch schlimm ist, wenn man schon mal sein Brotpapier aus dem Traktor rausschmeißt. Ne, dass man das eben halt nicht mehr macht. Ne? Das ist Boden, das ist ihr Arbeitsmittel. Ne?
Und am Telefon ist jetzt Andreas Schulze aus Dubrauke. Ich habe gerade gelernt, das liegt in der Oberlausitz, genau zwischen Niesky und Bautzen, ja?
Genau, das ist richtig. Einen wunderschönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend, Andreas. Und das Schöne ist, Sie sind 25 Jahre alt, der jüngste Bauer, den wir hier auftreiben konnten.
Ich fühle mich auch wie 40 oder 50 schon.
Na wirklich? Wieso? Waren Sie ja zu lange auf dem Acker oder was?
Nee, aber ich sag mal so, die Landwirtschaft ist ja ein Beruf, den man, also ich kann Gruni sagen, dass ich noch nie in der Landwirtschaft tätig war. Also ich bin reingeboren und seitdem bin ich auch in der Landwirtschaft.
Aha, und was machen Sie da ganz genau? Es gibt ja viel zu tun da.
Ja, also ich habe zu Hause einen Nebenerwerbslandwirtschaftsbetrieb mit ca. 120 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, was Wald, Teich, Ackerbau, Grünland angeht. Habe dazu noch 30 Mutterkühe und bin im Haupterwerb noch tätig in einem anderen Landwirtschaftsbetrieb als Pflanzenbauleiter.
Also Sie machen das quasi nebenberuflich?
Nebenberuflich und hauptberuflich, beides.
Ach so, wenn Sie nach Hause kommen, wechseln Sie die Gummistiefel und gehen...
Genau.
Also Oh, Respekt. Das sind die Geschichten, die man immer wieder hört, wenn es um Landwirtschaft geht. Also ist ein hartes Brot, ne?
Ja, das schon. Aber ich sag mal so, man macht es ja, weil es Spaß macht. Also, und es ist ein Beruf wirklich, wo man mit Herz und Seele dabei ist. Und wenn man jetzt, wenn es mal wirklich so ist, dass man pünktlich Feierabend hat, geht es halt zu Hause weiter. Und das nie bloß bis um 5 oder so. Mhm. Nee, dann geht es bis zum Dunkelwerden. Mhm.
Sie klingen aber trotzdem so, als ob es bei Ihnen keine Probleme gäbe.
Probleme gibt es überall, aber ich sag mal so, man darf nie den Blick verlieren und man muss immer positiv bleiben, das ist es ja, und sich ins Ziel stecken, das ist es ja.
Okay, und das hat ja auch Herr Gebauer vorhin gesagt, dass ein bisschen zu viel gemeckert wird, auch was die Landwirtschaft anbelangt. Ne? Also das Image ist immer noch so lala. Sehen Sie das genauso?
Ja, kann man schon so sagen, aber ich habe immer so ein schönes Sprichwort, wenn der Bauer nie jammert, dann geht's nie gut.
Ach so, also wenn genau. Der Bauer nicht jammert, dann geht's ihm nicht gut.
Nee, aber man will ja nie alles schön reden, also gerade was die Preise zurzeit angeht und auch die wirtschaftliche Lage, wo wir zurzeit drinnen stecken, das ist jetzt nie gerade schön, das muss man auch sagen.
Wie kommen Sie denn da gerade durch? Erzählen Sie mal. Also wir haben ja gehört, die Getreidepreise fallen, ne?
Ja.
Die Düngerpreise steigen, die Milchpreise sind am Boden, Sie können ja kein Geschäft mitmachen, Sie haben 30 oder Mutterkühe. Heißt das, dass Sie Tierzucht betreiben oder machen Sie Milchkuhhaltung?
Nee, das heißt, ich betreibe Tierzucht. Also meine Kühe sind wirklich dafür da, also die stehen das halbe Jahr auf der Wiese, das andere halbe Jahr im Stall.
Also haben Sie das Problem mit der Milch erstmal nicht?
Nee, Gott sei Dank, wir hatten es bis 2014. Aber haben dann aufgehört, weil es einfach nicht mehr ging mit irgendwo unter 20 Cent den Liter, was wir damals gekriegt haben. Und dafür jeden Früh 2:45 aufstehen und damals hatten wir 70 Milchkühe, sich dann hinstellen und alles melken und dann Nachmittag wieder. Und dann guckt man am Ende des Monats drauf aufs Konto und sieht, wie die Betriebskosten alles verschlingen und man ohne auch die Privateinlagen ohne aufgefressen werden. Das ist eigentlich traurig.
Ja. Was jetzt? Was erwarten Sie? Oder was muss passieren, Ihrer Meinung nach?
Ich sag mal so, ich hoffe, dass von der Politik her ein größerer Zusammenhalt mit den Landwirten ist. Weil man hat ja gesehen, vor 2 Jahren, wo wir in Berlin zur Demo waren, wegen den Agrardiesel und wegen der Kfz-Befreiung, die Landwirte in Deutschland halten im Groben und Ganzen, wenn es ernst kommt, zusammen. Also das, wir standen wirklich mit bayerischen Landwirten, mit schwäbischen, mit Landwirten von der Ostsee, von der Nordsee, standen wir zusammen und haben unseren Leid geklagt der Politik. Und man hofft dann immer, dass nie bloß leere Versprechungen kommen, sondern auch Taten. Und gerade, wie es auch schon oft gesagt wurde jetzt in der Runde, dass eben Regionalität unterstützt wird und dass unsere Produkte auch ihren Wert, den wir erzeugen, auch geschätzt wird. Weil das ist relativ groß verloren gegangen in der Bevölkerung.
Das versuchen wir ja mit dieser Sendung auch zu erreichen, ne? Also deswegen haben wir vorhin auch unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, ob sie regional einkaufen gehen gelegentlich, mal auf den Markt gehen oder auch einen Hofladen oder ob sie konsequent im Discounter kaufen. Haben Sie sowas? Kann man bei Ihnen auch was kaufen?
Ja, das auf jeden Fall. Also Futtermittel, Schlachterzeugnisse kann man auch kaufen. Aber wiederum muss ich auch sagen, ich verstehe die Leute, die in Discounter gehen, weil sie es einfach nie leisten können. Das ist einfach. Also wenn man zum Schluss sieht, ich habe ja meine Stammkundschaft. Gerade wenn ich jetzt Fleisch verkaufe, das mache ich 2-3 Mal im Jahr, in Wintermonaten. Und ich komme mit den Leuten ins Gespräch und da sagen sie auch, wir würden viel lieber bei regionalen Bauern kaufen, aber wir können es uns einfach jeden Monat nie leisten. Deswegen beschränken sie es wirklich auf 2-3 Mal im Jahr, dass sie wirklich, wirklich sehr gutes Fleisch oder andere Produkte wie Kartoffeln oder Getreide für die Hühner und alles beim Bauern kaufen, wo sie mal 2,50 Mark mehr bezahlen, das ist richtig. Aber die sagen einfach, wir können es uns jetzt jede Woche nie leisten.
Herr Gebauer, wollen Sie noch was fragen?
Nö, ich stimme dem vollkommen zu. Es ist letztendlich so, das regelt sich über den Preis. Und ja, wir müssen der Landwirtschaft mehr Aufmerksamkeit widmen.
Richtig, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir von den Bauern hier nicht dieselben Preise erwarten können wie im Discounter. Das muss auch irgendwo klar sein. Ne? Also...
Ja, ich habe gerade eine Mail bekommen von einem ehemaligen Lehrling von mir, der jetzt Betriebsleiter ist und der hat mich angeschrieben und sagt doch mal was zur Wettbewerbsverzerrung, die wir in Deutschland haben. Mhm. Das ist natürlich, das betrifft mich jetzt persönlich nicht, aber ja, das sind genau die Dinge, die wir haben. Wir haben riesen Vorschriften in Deutschland, in Sachsen. Selbst von Bundesland zu Bundesland sind die Unterschiede ja noch enorm groß. Und dann kommt natürlich die internationale Geschichte dazu. Wir kaufen irgendwo Getreide ein, was einen ganz anderen Standard hat, als wir in Deutschland oder in Sachsen hier haben.
Und das macht natürlich den deutschen Markt kaputt.
Das macht natürlich generell erstmal den Markt kaputt. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Und das bewegt die Landwirte. Ne? Das bewegt die Landwirtschaft
letztendlich. In so einer Situation investiert man natürlich wenig, wenn das Geschäft nicht so gut läuft. Das hatten Sie ja vorhin schon angedeutet, Herr Dr. Bertelsmeier. Oder wie sieht es aus? Moment, das muss ich mal fragen. Andreas war es. Sind Sie jetzt in der Lage zu investieren? Ich wollte eigentlich noch fragen nach KI. Spielt das bei Ihnen schon eine Rolle?
Ja, also zum ersten Punkt investieren. Also wenn man nicht investiert in der Landwirtschaft, bleibt man auf der Stelle stehen. Und das wirft eben gerade in der Wettbewerbsfähigkeit enorm zurück. Also man muss stetig neu investieren. Man muss alte Technik, die verschlissen ist, die in die Jahre gekommen ist, ersetzen. Und wenn
das
man
kommt sozusagen noch obendrauf, ne?
Das kommt bei der ganzen obendrauf, Rechnung, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Na, und gerade in der neuen Technik spielt KI und weitere Elektronik eine große Rolle, was ja auch schön ist auf der einen Art, weil sie unterstützend ist, aber auch, wenn jetzt ein Problem auftritt, kann ich auch wieder die Seite verstehen, die sich davor wehrt, weil man nichts mehr alleine machen kann. Also dann muss schon der Service rauskommen oder halt von fern ab zugreifen, weil man dann nimmer
selber rausfahren muss.
Naja, man kann selber nimmer groß Hand anlegen. Also früher bei einem Grupper, wenn er nimmer ging, sage ich mal so, hat man den Schauer gewechselt. Oder
was verstehe ich jetzt nicht? Was ging nicht mehr?
Also wenn jetzt zum Beispiel der Grupper kaputt
war. Was ist ein Grupper?
Im Bodenbearbeitungsgerät.
Ach so, genau, sagen Sie es doch. Ja, und dann?
Wenn der zum Beispiel kaputt war oder Verschleißteile gebrochen waren, hat man sie gewechselt und weiter ging es. Heutzutage gibt es Isobus-Schaltung an den Grupper zum Beispiel. Wenn die Elektrik da kaputt ist, dann steht man da.
Ist wie mit einem E-Auto, ne?
Genau, ja. Also es ist zwar wunderschön, dass es das gibt und es unterstützt extrem und es hilft auch den Landwirten besser, die Flächen zu verstehen, die Bodenstruktur und alles. Aber wenn dann was kaputt geht, meistens wird es kostenintensiver und man hat eine größere Standzeit als früher.
Okay. Andreas, es war wunderbar, dass Sie angerufen haben. Es ist immer gut, mit Leuten zu sprechen, die gerade sozusagen an der Arbeit sind und dies direkt betrifft. Danke, dass Sie sich gemeldet haben und Daumen drücken. Und manchmal ist es auch, muss ich dazu sagen, auf der einen Seite klar, es können sich nicht alle Leute leisten, mehr zu bezahlen für Fleisch, Obst und Gemüse. Aber ich wette, es ist auch manchmal ganz schön viel Bequemlichkeit dabei, mal zu sagen, ich mache mich mal auf den Weg in den Hofladen, statt einfach schnell mal in den Discounter zu gehen, um die Bauern in der Gegend ein bisschen zu stärken. Also das möchte ich ganz einfach auch nochmal gesagt haben. Andreas, schöne Grüße. Machen Sie heute Abend nicht zu lang in der zweiten Schicht. Sie müssen morgen wieder gerade stehen. Aber er ist erst 25. Geht's ja noch. Schöne Grüße, ne?
Also, danke. Ich wünsche einen schönen Abend und eine schöne Sendung.
Danke. Noch. Schön zurück. Ja? Danke. So, was heißt schöne Sendung? Die ist vorbei. Herr Gebauer, ich danke Ihnen ganz herzlich. Jan Gebauer vom Berufsschulzentrum für Agrarwissenschaft oder Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden. Wir wollten zwar noch über KI sprechen, müssen wir eine extra Sendung drüber machen. Da
Sehr
hat uns
gerne.
Jetzt der Andreas einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dr. Markus Bertelsmeier war bei uns von Agrartechnik Sachsen GmbH mit Standorten unter anderem in Ebersbach, in Großweitschen und in Burkau. Danke auch an Sie. Und danke an Cindy Gröber. Sie ist die Geschäftsführerin vom landwirtschaftlichen Unternehmen an der Dresdner Heide. Danke, dass Sie da waren.
Sehr gern.
So, ich wollte Sie noch darauf hinweisen, dass es zu dieser Sendung, falls Sie nicht alles mitbekommen haben, auch noch einen Podcast geben wird. Spätestens morgen früh finden Sie den hier bei MDR Sachsen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, für Ihre vielen Anrufe und auch Nachrichten, die hier angekommen sind. Gleich geht's weiter mit dem ARD-Abend. Ich bin Sina Peschke. Machen Sie es gut. Wenn Sie noch unterwegs sind, kommen Sie gut nach Hause und gehen Sie mal im Hofladen einkaufen. Ciao. Tschüss.
Krümel im Internet, in der ARD Sounds App und überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt aber auch das Original hören, jeden Sonntagmorgen um 7:07 Uhr. Dann auch mit den schönsten Liedern für die kleinsten Krümelhörer.